Wir fahren weiter und zwar gab es gerade noch vor der Pause eine Frage. Kannst du die Frage nochmals wiederholen mit der Jesaja-Stelle? Also, schlagen wir auf, Jesaja 44, 6. Und Christian liest.
Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott.
Ja, also deine Frage nehme ich an, ist diese. Hier steht der Herr, der König Israels. Dann folgt und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Jetzt würden Sie so antworten, das und, we auf Hebräisch, bedeutet und, aber auch ja, und zwar. Und dann würden Sie sagen, das ist nicht eine zweite Person, sondern der Herr, der König Israels, und zwar sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Aber wir haben viele andere Stellen, die so beweiskräftig sind. Einmal habe ich am Bahnhof jemanden angesprochen, auf den Glauben hin, und dann stellte sich heraus, er hat jüdische Abstammung, und er sagt mir, ihr seid Götzendiener. Ich habe mich gleich geantwortet und habe gesagt, warum? Ihr betet einen Menschen an. Da habe ich gesagt, auch ein bisschen gewartet und habe ich gesagt, ja, aber dieser Mensch ist zugleich Gott und das steht quasi in eurer Bibel. Wo, wollte er wissen? Jesaja 9, Vers 6. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott. Und ich habe gesagt, als Kind geboren, dann ist der Messias ein Mensch. Und ich muss ja sagen, die Rabbiner in ihren Schriften, kann ich das zeigen, die Belege, sagen, diese Stelle spricht vom Messias. Also ein Kind geboren, dann ist der Messias ein Mensch. Aber wenn sein Name ist El Gibor, Gott, starker, also starker Gott, dann ist er Gott. Und da habe ich gesagt, und Micha 5, Vers 1. Und auch da muss ich sagen, in jeder Rabbinerbibel wird klar gemacht, das spricht von dem Messias. Dort sagt Gott, und du Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, den Tagen der Ewigkeit hier. Ich habe gesagt, wenn jemand in Bethlehem geboren wird, dann ist er ein Mensch. Aber wenn seine Ursprünge sind von den Tagen der Ewigkeit, dann ist er Gott. Und noch ein bisschen weiter und dann seine lakonische Antwort, Sie können gut reden. Ja, aber das war das Wort Gottes, und zwar das Alte Testament. Und ich habe ja gesagt, wenn wir nochmal zurückkommen auf Matthäus 22, Vers 46, und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn ferner zu befragen. Also, das hat voll eingeschlagen. Der Herr hat aber keine Antwort bekommen. Er hat alle Fragen beantwortet. Sie geben ihm keine Antwort. Und dann ist es eben so, dass diese Antwort immer noch offen ist. Aber wenn es in der Zukunft geschehen wird, dass der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird, schlagen wir auf Zacharja 12. Zacharja 12 bis 14 hängt ja direkt zusammen. Das sind drei Kapitel, die bilden ein Ganzes. Und da geht es um die Wiederkunft des Messias auf dem Ölberg. Wenn wir nur mal aufschlagen, Kapitel 14, Vers 3. Und der Herr, also Jahwe, Großbuchstaben, Herr. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen. Wie an dem Tag, da er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Ja, und für jeden Juden ist klar, wer ist das, der da auf dem Ölberg stehen wird? Das ist der Messias. Ja, aber hier steht ja ganz klar, und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Die Füße des Ewigen. Hier steht Jahwe. Nicht wahr? Wir haben ja unsere Bibel hier, Herr mit Großbuchstaben, weil in der Synagoge wird bis heute, immer wenn der Name im Text steht, JHWH geschrieben, also Jahwe, der Ewigseiende, wird aus Ehrfurcht der Name nicht ausgesprochen, weil der Name Jahwe darf nicht zum Eiten ausgesprochen werden, gemäß dem dritten Gebot. Und darum liest man Adonai. Also nicht Adoni, mein Herr, sondern Adonai. Wir haben gesehen im Psalm 110, der Herr Jesus wird genannt Adonai zu deinen Rechten. Und darum, es geht hier also um den göttlichen Namen. Und nochmals, im Anschluss an eine Frage in der Pause, wenn man in Israel jemanden begrüßt auf der Straße, sagt man Adoni, mein Herr. Also wie Monsieur. Aber würde man sagen Adonai, das wäre lästerlich. Das geht gar nicht. Ja, weil für jeden Juden ist klar, in der Synagoge weltweit, an jedem Sabbat wird Adonai benutzt als Ersatzwort für Jahwe. Und eben im Psalm 110 wird der Herr Jesus genannt Adonai. Das heißt übrigens wörtlich meine Herren in der Mehrzahl. Ja? Und unterscheidet sich also so als göttlicher Titel, göttlicher Name. Und nun wird also hier gesagt, Adonai, und zwar Jahwe, seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Hat der ewige Füße? Ja, natürlich, weil er als Kind geboren wurde. In Bethlehem. Und schauen wir uns mal an, was steht in Kapitel 12, Vers 10. Da spricht der Messias. Wer liest?
Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint.
Ja, also hier spricht jemand, der den Geist Gottes ausgießen kann. Ja? Ich werde den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und das kann ja nur Gott, den Heiligen Geist ausgießen. Ja? Und er sagt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Um noch klar zu machen, wer hier spricht, Kapitel 12, Vers 1, macht das klar. Nämlich
Ausspruch, Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet.
Ja, und dann spricht also ganz klar Jahwe. Ausspruch des Wortes des Herrn mit Großbuchstaben ist Jahwe. Es spricht Jahwe, der das Universum ausdehnt, ja, den Himmel ausspannt, sich ausdehnende Universum und die Erde gründet, den Geist des Menschen bildet im Menschen. Und dann spricht er, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. Er spricht in allen Versen, auch in Vers 10, und ich werde das Haus Davids, über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Friedens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Kann man Jahwe durchbohren? Ja, natürlich. Er wurde Mensch und wurde am Kreuz mit einem Speer durchbohrt. Darum wird ja diese Stelle in Johannes 19 auf diesen Moment bezogen, wo der Soldat die Seite des Herrn geöffnet hatte. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und damit ist klar, Jahwe sagt, sie werden auf mich blicken. Und ich könnte jetzt zeigen, in der rabbinischen Literatur wird gesagt, das ist, hier wird gesprochen über den Messias. Wirklich. Ist bekannt. Also kann man wieder alttestamentlich beweisen, der Messias ist Jahwe. Aber haben wir genau gelesen. Das heißt hier, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage. Ja, jetzt spricht ein anderer. Im gleichen Satz, sie werden auf mich blicken und dann und werden über ihn wehklagen. Aber wer spricht? Ja, Vers 1 sagt Jahwe. Aber sehen wir, dass in Jahwe mehr als eine Person ist. Da spricht nämlich zuerst Gott, der Sohn. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann spricht der Vater und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn. Also es wird so bitterlich sein, wenn sie dann weinen und Buße tun werden, dass damals der Messias abgelehnt worden ist. Und der Schmerz wird der Schmerz sein, wie wenn man den einzigen Sohn bzw. den erstgeborenen Sohn verliert. Das ist ein ganz, ganz spezieller Schmerz. Und so werden sie wehklagen. Und dann werden sie Jesaja 53, so wie es steht, beten. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine Begierd hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Und weiter, doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Warum ist Jesaja 53 so geschrieben? In Vergangenheitsform. Obwohl es eine Prophetie ist, die erst über 700 Jahre später in Erfüllung gehen sollte. Der Heilige Geist hat das so inspiriert, damit einmal der jüdische Überrest, wenn sie auf ihn blicken werden, den sie durchbohrt haben, genau so weinen können. Und genau diesen Schmerz werden sie empfinden, den man empfindet, ist ein ganz spezieller Schmerz. Und ist sehr bitter, ganz speziell. Und so werden sie Buße tun darüber. Ja, und damit ist also klar, der Jesus, der Messias, ist Gott und Mensch in einer Person. Das bezeugt das Alte Testament so klar. Aber der Herr Jesus sagt, wie könnt ihr das auf der Seite lassen und behaupten, der Christus, der Messias, wenn er kommt, ist einfach ein Mensch. Aber niemand kann es ihm beantworten. Dann werden sie es beantworten. Ja, Andreas.
Bezeichnen, die Schriftgelehrten können nicht antworten, aber der nicht schriftgelehrte Fischereiunternehmer Petrus am Pfingsttag argumentiert David, der Prophet, und zitiert auch genau diesen Vers aus dem Talmud 10.
Wollen wir es gleich aufschlagen? Also, ein Jude, der kein ordinierter Rabbiner war, aber bei dem Herrn Jesus in der Schule war, 3 Jahre, er sagt, wie man Psalm 110 verstehen muss, in Apostelgeschichte 2, in seiner Pfingstpredigt. Welchen Vers möchtest du vorschlagen, Andreas?
Vers 30 und 31 und dann Vers 34 und 35.
Gut. Christian, 30.
Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat.
Und dann 34.
Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Danke. Also, Petrus ist sich völlig im Klaren. Er hat die Antwort gegeben. Und Juden durch alle Generationen hindurch, die zum Glauben gekommen sind, haben erkannt, der Messias ist Gott. Und haben die Antwort gegeben. Aber Israel als Nation ist diese Antwort noch schuldig. Und das wird dann gegeben werden, wenn Zacharia 12 sich erfüllt. Ja, ein Taxichauffeur hat mich in Jerusalem gefragt, glauben Sie, dass der Messias kommt? Und das war gerade angesichts des Ölberges. Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, dass er gekommen ist und dass er kommt, aber ich glaube auch schon, dass er schon gekommen ist. Und dann habe ich Sacharja 12 zitiert, Vehiditu elai et asher dakaru. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und ihm erklärt, das erste Mal haben sie ihn durchbohrt. Und wenn er dann nochmals kommen wird, dann werden sie wehklagen über den, den sie damals durchbohrt haben. Also die Stelle umfasst das zweimalige Kommen des Messias in diese Welt. Ja, und jetzt ist diese ganze Diskussion fertig am Dienstag. Und niemand hat eine Umkehr erlebt. Das ist doch so frustrierend. Wenn man einen Dienst tut, und der Herr Jesus hat 3 Jahre einen Dienst getan, und die Masse ist nicht umgekehrt. Und man muss sich vorstellen, eben wenn man etwas für den Herrn tut und die ganze Energie reinsteckt, das kann auch sein in Seelsorge, alle Energie, alle Kraft einsetzt und am Schluss kein Ergebnis. Das ist so frustrierend und enttäuschend. Und schauen wir mal in Jesaja 49, da lesen wir, was in dem Herrn Jesus in seinem Herzen vorgegangen ist. Ab Vers 1 geht es um den Messias. Das ist eines dieser 5 Gottesknecht-Gedichte über den Messias in Jesaja. Dazu gehört auch Jesaja 53, also Jesaja 42, 49, 50, 53 und 61. Und da spricht der Messias ab Vers 1 und Gott sagt zu ihm in Vers 3, und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Also der Messias wird hier Israel genannt, weil er das erfüllt hat und getan hat, was Israel nicht getan hat, nämlich Frucht gebracht. Und darum hat er diesen Titel, mein Knecht, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Und jetzt, wie spricht er, der Messias, der so treu war, im Gegensatz zu seinem eigenen Volk? Vers 4.
Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott.
Ja. Und da können wir ganz besonders auch an diesen Moment denken. Jetzt sind die Diskussionen vorbei. Der Herr hat diese Frage gestellt. Niemand gibt eine Antwort. Und jetzt? Umsonst habe ich mich abgemüht. Vergeblich. Und für nichts meine Kraft verzehrt. Und diese Enttäuschung hat der Herr voll empfunden. Er ist ein wirklicher Mensch geworden. Und in seinen Empfindungen war er sogar tiefer als wir. Denn unsere Gefühle sind ja durch die Sünde verhärtet worden. Ja, weil wir direkt mit Sünde in Kontakt gekommen sind, gesündigt haben, hat das einen Einfluss gehabt auf unsere Gefühlswelt. Das war beim Herrn Jesus alles vollkommen. Und er hat das noch viel tiefer empfunden, diese Enttäuschung. Aber dann sagt er, doch mein Recht ist bei dem Herrn, mein Lohn bei meinem Gott. Er weiß, der Vater wird hier zu seinem Recht ziehen. Und er wird einen Lohn haben für seine Hingabe als Knecht Gottes bis in den Tod. Und dann lesen wir, wie Gott sagt, dass er noch viel mehr vorhat. Lies sogar noch Vers 5.
Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.
Ja. Also jetzt wird klar, wenn der Messias hier Israel genannt wird, dann wird gesagt eben, dass er der wahre Weinstock ist. Johannes 15, Vers 1. Israel wird genannt in Psalm 80 der Weinstock, der keine Frucht gebracht hat. Und der Herr Jesus nennt sich dann in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock. Und darum nennt der Vater ihn mein Knecht Israel. Und er sagt, es ist zu wenig, dass du nur für Israel gekommen bist. Der Herr hat sich in seinem Dienst zuerst ganz auf Israel fokussiert. Und dann diese Enttäuschung, die Masse nimmt ihn nicht an. Die Führerschaft hat ihn offen verworfen. Das wurde so deutlich an diesem Dienstag. Und er sagte, umsonst, vergeblich, meine Kraft verzehrt. Aber dann spricht Gott, der Vater, und sagt, es ist zu wenig, dass du nur den Auftrag hast, eben die Stämme Jakobs aufzurichten. Es gab damals ja schon viele Juden, die im Ausland wohnten. Ich war rund um das Mittelmeer. Darum finden wir ja in der Apostelgeschichte, wenn Paulus von Stadt zu Stadt geht, finden wir immer die Synagogen. Viele Juden waren im Ausland und als der Herr Jesus kam, hätte er auch die Aufgabe gehabt, eben alle diese Juden dann zu sammeln und ins Land zurückzubringen, wenn er als König dann seine Herrschaft aufrichten würde. Aber er wurde abgelehnt als König. Und darum ist diese Sammlung auch nicht geschehen. Und Gott sagt, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, Vers 6, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nation gesetzt. Und anstelle dieser Enttäuschung sollte dann das Evangelium zu allen Nationen gebracht werden, was durch 2000 Jahre hindurch geschehen ist. Alle Nationen sind bis heute erreicht. Nicht alle Stämme, nicht alle Menschen, aber alle Nationen. Das ist die größte Einheit. Und der Jesus wurde das Heil bis an die Enden der Erde. Bis an das Ende der Erde. Dieser Ausdruck bezeichnet die Teile des Festlandes, die am weitesten von Israel entfernt sind. Ja, zum Beispiel Kolumbien. Ich habe den Kolumbianern gesagt, von euch steht in der Bibel direkt. Ja, in all diesen vielen Stellen muss man mit der Konkordanz mal zusammensuchen, wo über das Ende der Erde oder die Enden der Erde gesprochen wird. Oder am Ende des Himmels. Das sind eben diese von Israel am weitesten entfernten Teile. Israel ist das Zentrum, Ezekiel 5,5, dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nation gesetzt und Völker um es her. Nicht wahr? Das Land, die Stadt, am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Und darum sage ich Kolumbien oder Tierra del Fuego, Feuerland, ganz unten in Südamerika oder Alaska oder Kalifornien, das ist am Ende der Erde. Thailand, habe ich auch gesagt, von euch steht auch in der Bibel, ganz direkt. Alle die Stellen, wo von den Enden der Erde gesprochen wird. Und das Heil ist bis dorthin gekommen. In allen Nationen gibt es echte Gläubige, die sich wirklich bekehrt haben, ihre Sünden im Gebet Gott bekannt haben, bereut haben und das Opfer des Herrn Jesus ganz bewusst für sich in Anspruch genommen haben. In allen Nationen. Und das hat Gott der Vater dem Herrn Jesus geschenkt als Antwort auf diese Enttäuschung. Umsonst. Also es war eine furchtbare Enttäuschung, die er da erlebt hat. Und gerade an diesem Ende von diesem Dienstag vor Karfreitag. Und noch etwas, noch eine Perle. Jesaja 49, 1. Lies du nochmals, Christian.
Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid.
Ja, das reicht. Also hier spricht der Herr Jesus, der Messias, zu den Völkern. Und wir wissen, Vers 6, für sie sollte er zum Heil werden, bis an das Ende der Erde. Aber hier sagt er nicht nur Völkerschaften in der Ferne, sondern er sagt, hört auf mich, ihr Inseln. Hebräisch steht hier das Wort, nochmals. Iyim. I heißt Insel. Iyim, die Inseln. Und zwar im biblischen Hebräisch ist das ganz speziell der Ausdruck für die Inseln des Mittelmeeres auf der europäischen Seite. Und zwar von Kleinasien, also heutige Türkei, bis nach Spanien. Und es lohnt sich, all diesen Stellen nachzugehen im Alten Testament, wo über die Inseln gesprochen wird. Die Ijin, das ist der typische Ausdruck für Europa. Keil und Delitzsch, das waren zwei der größten Hebräisch-Spezialisten im 19. Jahrhundert. Delitzsch hat ja auch das Neue Testament übersetzt, im Blick auf Juden-Evangelisation, auf Althebräisch. Die wird bis heute noch gebraucht, die Delitzsch-Übersetzung. Ja, und diese Spezialisten schreiben in ihrem Kommentar zum Alten Testament, in etwa 10 Bänden, in Band 1 zu 1. Mose 10, wo die Ijin, die Inseln erwähnt werden, im Zusammenhang mit den Söhnen Jafets, die nach Europa ausgewandert sind, auf die Inseln, die Ijin der Nationen. Da erklären sie, dieses Wort bezeichnet ganz speziell die Inseln des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis nach Spanien. Das ist der Ausdruck oder einer der typischen Ausdrücke im Alten Testament für Europa. Und der Herr Jesus spricht hier Europa an. Nicht wahr? Damals, an diesem Dienstag, war ja noch gar nicht klar, wie das Evangelium dann über Israel hinaus zu den Völkern gehen sollte. Das wird dann in der Apostelgeschichte beschrieben. Ja? Und wir sehen, das Evangelium ging ganz schnell nach in Asien weiter, wird beschrieben in der Apostelgeschichte, nach Afrika, wir denken an den Äthiopier, der mit dem Evangelium wieder zurückging in seinen Kontinent, und auch nach Europa, wenn wir denken ganz besonders an die Missionsreisen des Apostels Paulus. Aber es war nicht klar, welcher Kontinent wird die deutlichste Antwort geben auf das Evangelium. Es hätte sein können, dass Afrika der christliche Kontinent werden sollte. Das ist nicht so geschehen. Es hätte auch sein können, dass Asien der christliche Kontinent wird. Das ist aber nicht so geschehen. Europa wurde durch die Jahrhunderte christlich von der Bibel her ganz stark geprägt, geformt, verändert. Bis ins Gesellschaftliche hinein und im Umgang der Menschen. Ich war, wenn man denkt, die Barbaren, die früher da aus den Schädeln ihrer Feinde Bier getrunken haben. Ja, die alten Germanen, das waren so wilde Kerle. Aber das Evangelium hat Europa so verändert und auch die Kunst, die Malerei geformt, die Musik geformt, von der Einstimmigkeit bis zur Vierstimmigkeit, bis zum Bachchoral und von da ausgehend die ganze konzertante klassische Musik durch das Christentum geformt. Und ja, dieser Kontinent hat die größte Antwort gegeben. Und der Herr Jesus sagt, hört auf mich, ihr Ijin. Und hört zu, ihr Völkerschaften in der Ferne. Und dann Vers 6 eben, er ist gesetzt zur Rettung bis ans Ende der Erde. Aber ganz besonders im Blick auf Europa. Und darum ist es so schrecklich zu sehen, wie Europa heute der Kontinent ist, der alles verwerft. Nicht nur die Bibel, sondern sogar die Schöpfungsordnung, die alle Kulturen wissen und kennen, ohne die Bibel zu kennen. Nicht wahr? Jeder Hindu weiß den Unterschied zwischen Mann und Frau. Ohne Bibel. Aber Europa weiß diese Dinge nicht mehr, weil sie sogar die Schöpfungsordnung über Bord geworfen haben. Dieser Kontinent, der einmal so eine starke Antwort gab, verwirft alles. Aber eben, positiv wollen wir jetzt zuerst mal sehen, der Herr Jesus hat diese Enttäuschung erlebt. So viel Kraft eingesetzt. Und jetzt, wo ist das Ergebnis geblieben? Und dann die Ermutigung des Vaters. Es geht jetzt zu allen Völkern und ganz besonders zu den Ijin. Und das war also etwas ganz Wunderbares. Und der Herr Jesus sagt dann an diesem selben Dienstag, wenn wir ein bisschen vorausgreifen, Matthäus 24 in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg. Nach diesem Tag im Tempel hält der Jesus seinen Jüngern diese Ölberg-Prophetierede und sagt unter anderem in Vers 14, liest du, Christian?
Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen.
Ja, der Jesus beschreibt hier die Zeichen der Endzeit. Die Jünger fragten, was ist das Zeichen der Endzeit? Der Jesus gibt ihnen nicht eines, sondern etwa 25. Größenordnung. Und dann, eines davon ist, das Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis. Und hier steht eben nicht Völkern. Ich weiß, gewisse Übersetzungen haben allen Völkern. Aber im Griechischen steht hier Ethnos. Und Ethnos ist die größte Einheit. Volk wäre griechisch Laos. Und das ist eine kleinere Einheit. Zum Beispiel Russland ist eine Nation. Aber Russland besteht aus ganz verschiedenen Völkern. Die Slawen sind ein Volk, ein wichtiges Volk für Russland. Aber da gibt es noch viele, viele andere Völker und bis nach Fernost. Russland ist groß. Und ganz verschiedene Stämme. Aber Russland ist eine Nation, Ethnos. Und dann besteht das aus verschiedenen Laos und dann auch verschiedenen Stämmen. Das ist noch eine kleinere Einheit als Völker. Und der Jesus sagt allen Nationen zu einem Zeugnis. Er sagt nicht mal allen Völkern. Man rechnet etwa mit 10.000 verschiedenen Völkern weltweit. Aber Nationen, die meisten davon sind ja Mitglied von einem Verein, der heißt UNO. Ja, Größenordnung 200. Und der Jesus sagt, alle Nationen werden erreicht werden mit dem Evangelium. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende, das werden wir noch sehen, wenn wir bald in der Bibelklasse Matthäus 24 sehr detailliert anschauen werden, die Endzeitrede, dann wird deutlich werden, das Ende ist die Bezeichnung für die große Drangsal, die letzten 3,5 Jahre, bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt. Und er sagt, also zuerst wird das Evangelium alle Nationen erreichen und dann kommt das Ende. Und es sind alle Nationen erreicht. Und er sagt ja nicht nur, wird das und das und das und das, sondern, und dann wird das Ende kommen. Das ist unglaublich, wenn man denkt, seit in welcher Zeit wir stehen. Und wenn das Ende kommt, dann wird auch die Entrückung vorher kommen. Denn 1. Thessalonicher 1, Vers 9 sagt ja, dass die Thessalonicher sich bekehrt haben von den Götzenbildern zu dem lebendigen Gott, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und vor, griechisch apo, meint wirklich vor. Ein Kreis. Und von dem Kreis her ein Pfeil weg, da kann man drüber schreiben Apo. Dieses Wort Apo meint eben vom Kreis weg. Also nicht im Kreis. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Das heißt, die Gemeinde kommt nicht in die apokalyptischen Gerichte hinein. Siegel 1 bis 7. Sondern vorher. Rettet uns vor dem kommenden Zorn. Also, wenn das Ende schon jetzt kommen kann, dann erst recht nach der Entrückung der Gemeinde. Ja, bitte?
Ist das richtig, dass dann auch sein Geist auch weg ist von der Gottes Geist?
Also der Heilige Geist wird bei der Entrückung mit der Gemeinde weggehen. Offenbarung 22, der Geist und die Braut sagen, komm. Und für die Entrückung kommt der Herr Jesus als der Bräutigam. Er kommt nicht als der Richter der Welt. Das ist auf dem Ölberg. Aber er kommt zur Entrückung aus der Bräutigam. Also der Geist und die Braut rufen, komm. Das heißt, der Heilige Geist, der an Pfingsten kam, um in der Gemeinde zu wohnen, wird bei der Entrückung mit der Gemeinde weggehen. Aber jetzt, der Heilige Geist ist Gott. Und Gott ist allgegenwärtig. Was heißt das, der Heilige Geist ist an Pfingsten gekommen? Er war nicht schon da. Allgegenwärtig. Natürlich. Aber jetzt heißt, der Heilige Geist kam, um in der Gemeinde zu wohnen. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wohnen bedeutet, dass Gott an einem bestimmten Ort sich zu Hause fühlt. Der allgegenwärtige Gott. Und so kam der Heilige Geist, um in einer besonderen Weise in jedem Gläubigen Wohnsitz zu nehmen. Und wohnen bedeutet auch, dass Gott sich da auf besondere Weise offenbart. Ich war im Alten Testament, wenn Gott gewohnt hat im Salomo-Tempel, da sagt Salomo, der Himmel und der Himmel, Himmel, die Atmosphäre, der blaue Lufthimmel. Und das Universum könnte ich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe. 1. König 8, Vers 27. Also, was heißt das? Gott wohnt im Salomo-Tempel. Das heißt, er hat sich dort besonders offenbart. Und darum, als die Königin von Sheba, das ist Jemen, Sheba in der Bibel, kam über 1000 Kilometer durch die saudische Wüste nach Jerusalem, dann sagt sie, man hat mir nicht die Hälfte gesagt in meinem Land. Du hast sogar das Gerücht übertroffen und sie erkennt den wahren Gott, den Herrn. Das wird ihr dort klar, weil Gott wohnte in Jerusalem. Und darum ist es auch so etwas Besonderes, wie viele Millionen von Menschen in den vergangenen 2000 Jahren zum Glauben gekommen sind. Und die meisten durch Kontakt mit Kindern Gottes. Man hat Untersuchungen gemacht, Leute befragt, wie sind sie zum Glauben gekommen. Und hat man gesehen, es gibt ganz wenige Leute, die ohne Kontakt zu Menschen zum Glauben kommen. Es kann doch schon sein, dann noch ein Buch und noch eine Predigt und so weiter, aber immer der Kontakt zu den Gläubigen. Und das ist so wichtig, weil der Heilige Geist in den Gläubigen wohnt und da offenbart sich Gott auf besondere Weise, dass Menschen Gott erkennen können. Gerade durch den Kontakt mit Gläubigen und wie die sich verhalten. Ich meine jetzt nicht das negative Verhalten. Man spricht oft vom negativen Verhalten der Gläubigen. Wir sprechen über all das gute Verhalten. Man merkt, wie diese Leute sind und anders sind und eben nachgiebig sind und lehrfähig, milde, duldsam, ja? Im Umgang mit solchen, die widersprechen. Und so kann man Gott erkennen. Und das bedeutet, der Heilige Geist wohnt. Und dieses besondere Wohnen in jedem Gläubigen, das wird aufhören bei der Entrückung. Aber der Heilige Geist wird weiter wirken nach der Entrückung. Und Menschen werden zum Glauben kommen, die das Evangelium noch nicht gehört haben bis dann. Eine unzählbare Schar wird zum Glauben kommen, sagt Offenbarung 7, Vers 9 und folgende. Und so ist es also nicht, wie manche meinen, ja, da kann niemand mehr zum Glauben kommen. Das stimmt nicht. Aber dieses Besondere, was wir heute haben in der Gemeinde, das wird nach der Entrückung nicht mehr sein. Ja, und jetzt sollten wir zum Schluss kommen. Nun folgt Matthäus 23 und da spricht der Herr über die Führerschaft Israels. Und es ist ein ganz hartes Kapitel. Jetzt spricht der Herr Jesus ganz anders. Wir werden nächstes Mal sehen, diese acht, übrigens nicht sieben, wir werden sehen, acht Weherufe über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Man fragt sich aber, jetzt ist es ganz anders. Ja. Jetzt ist ein Punkt erreicht worden, wo deutlich geworden ist, der Herr ist als Messias verworfen. Und jetzt spricht der Herr plötzlich als Richter. Ganz anders. So hat er vorher nicht gesprochen. In dieser Weise. Und er deckt das ganze verkehrte System auf. Und das ist ganz in der Art, wie schon Hesekiel, die Hirten Israels, Hesekiel 34, diese falschen Hirten Israels, wie er die an den Pranger stellt. Und auch Jeremia zum Beispiel, die Propheten. Manche haben ja gesagt, Matthäus 23, das ist antisemitisch. So was Törichtes. Nein, da spricht der Herr Jesus genauso wie die Propheten. Er spricht über die Führer und er stellt die Heuchelei, die Geldgier und die Verdrehung der Wahrheit stellt er an den Pranger und spricht also ganz anders. Wehe, wehe, wehe. Und wenn wir dann noch weitergehen, Matthäus Evangelium, der Herr Jesus wird dann in den weiteren Kapiteln vor Kaiaphas stehen, dem hohen Priester von dem hohen Rat. Und dort spricht der Herr kein Wort mehr. Wie? Er hat doch immer geantwortet. Und hat begründet und ist sogar auf Versuchung eingegangen. Und warum spricht er dort nicht mehr? Weil jetzt fertig war. Der Herr spricht nicht immer. Es kommt der Moment, wo er nicht mehr spricht. Und das müssen wir den Menschen auch sagen. Man kann nicht sagen, ich bekehre mich nicht heute. Vielleicht morgen oder in 2 Jahren. Das ist ganz gefährlich. Wenn man merkt, der Herr spricht zu uns jetzt, dann ist es wichtig, dass man sich jetzt bekehrt und das nicht aufschiebt. Weil wir nicht garantieren können, dass der Moment kommt, wo der Herr nicht mehr spricht. Und im Lukas-Evangelium auch gegenüber Herodes Antipas, der Herr spricht nicht mehr mit ihm. Es war zu spät. Es gibt ein zu spät. Und das erklärt, warum der Herr dann plötzlich schweigt. Nur noch in einem Ausnahmefall, wo der hohe Priester einen juristischen Trick anwendet und den Angeklagten unter Schwur stellt, dann muss man nach 3. Mose 5 antworten. Und dort ausnahmsweise hat dann der Herr geantwortet. Weil die Tora, das Gesetz Mose, das verlangt. Aber sonst hat der Herr geschwiegen. Er ist wie ein Lamm, das stumm ist. Vor seinen Scheren ist er ans Kreuz gegangen. Und das ist so wichtig, dass man eben unterscheidet, da spricht der Herr und er ist uns ein Vorbild, wie wir umgehen mit den Menschen, die widersprechen. So gewinnend, liebevoll und eben so bemüht, eben nicht mit der Tür ins Haus zu fahren. Man benutzt Gleichnisse, um etwas indirekter, aber die volle Wahrheit zu sagen. Und dann ist eben das fertig. Und plötzlich kommt dieses Wehe-Kapitel. Ganz anders. Jetzt spricht der Richter. Aber wir sprechen nicht so. Wir sind in der Gnadenzeit. Und wir verkünden das Evangelium. Die Zeit des Gerichtes, die kommt erst nach der Entrückung. Aber der Herr hat dort diesen Wechsel vollzogen. Und noch später vor Gericht, da sagt er gar nichts mehr. Und darum muss man schon aufpassen. Es gibt Leute, die sagen, ja, da bist du angegriffen worden. Du solltest einfach nichts sagen, schweigen. Der Herr hat ja auch geschwiegen. Ja, man muss genau auf die Situation schauen. Es gibt Situationen, wo man unbedingt etwas sagen muss. Und es gibt Situationen, wo man sagen muss, nein, das ist nicht der Moment. Da muss ich schweigen. Und so können wir von dem Herrn lernen, wann so, wann anders. Ja, das ist so gewinnbringend, wenn wir eben Hebräer 13, Hebräer 12, Vers 3, wie wir am Anfang gelesen haben, beachtet beim Lesen der Evangelien, betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Eben, wir müssen betrachten, schauen, wie hat er das gemacht? Und davon können wir lernen. Und das ermutigt uns, eben voranzugehen und nicht in unseren Seelen zu ermatten. Nicht aufgeben. Es gibt einen Moment, wo man einknickt, damit möchte ich wirklich dann enden. Hebräer 12, Vers 4 bis 6. Kannst du lesen?
Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt.
Ja, sieht man, Gott erzieht uns als Kinder. Darum geht es hier. Und hier wird gesagt, ihr habt noch nicht bis zum Letzten gehen müssen, bis zum Martyrium. Also ihr habt nicht bis aufs Blut widerstanden. Die Hebräer lebten noch. Aber dann sagt ihr, Gott sagt im Buch der Sprüche, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung. Das ist die Art, wie die Stoiker reagierten auf Leiden. Die sagten, Leiden muss man mimiklos ertragen, mit stoischer Miene. Und das ist völlig unbiblisch. Die Bibel sagt, nein, alle Züchtigung ist nicht ein Gegenstand der Freude im Moment. So steht das in Vers 11 hier. Aber das ist dann eben die Züchtigung gering achten. Na, macht mir nichts. ich gehe da durch. Nein, wir dürfen wirklich empfinden, wenn der Herr uns durch schwere Wege führt. Und sagt, es tut weh. Und man darf weinen, wie in Klagelieder 2 gesagt wird, schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Das sind die Tränen, Kessel ausleert. Also, das dürfen wir. Sonst wäre es die Züchtigung des Herrn gering achten. Aber dann gibt es noch das andere. Noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Man kann auch einknicken und sagen, jetzt ist mir alles gleich. Ist alles gleich. Also richtig innerlich aufgeben. Und da werden wir ermutigt, nein, nicht aufgeben. Und der Herr meint es gut. Er liebt uns, er zieht uns, bringt uns weiter. Und so können wir eben von dem Herrn Jesus lernen, nicht mimiklos das ertragen und die Schwierigkeiten verachten, aber auch nicht einknicken und aufgeben, sondern ermutigt werden durch sein Beispiel. Wollen wir hier schließen.